Ich konnte nachts nicht schlafen, das war echt, und dazu muss ich um 3 aufstehen und anfangen.
Ja, das ist komisch.
Das war erster Arbeitstag in der
Bäckerei. Hast du um 3 angefangen?
3:30 habe ich angefangen damals.
Mit 16? Ja. Mhm. Ist gar nicht erlaubt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer, mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
Hallo.
Ja, ich kann es drehen und wenden, wie es will. Mir fällt einfach kein besserer Einstieg ein. Aber wir können vielleicht die Vorstellung weglassen, oder? Man weiß inzwischen, wer wir sind. Das können wir vielleicht überlegen.
Ja, der Schwabe wird mit 40 gescheit. Nächste Woche ist unsere 40. Folge.
Vielleicht was Neues zu machen.
Ja, wir können, wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir können nicht alles ändern. Ja, das funktioniert nicht.
Wie dem auch sei, herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der Nachtschicht
vom Ingmar Sendung.
Und vom David bei unserer Sendung. Wir steigen direkt ein mit 2 Feedbacks. Wie letzte Woche besprochen, kürzen wir den Feedback-Content auf 2 runter. Wir haben jetzt schon die Rückmeldung gekriegt, dass es jetzt sportlich wird, also die Feedbacks. Er wird vom Niveau vielleicht steigen.
Gebt euch Mühe, ja.
Wir haben eins, das ist ein bisschen älter. Das liegt daran, dass wir ja 4 Wochen Podcast-Pause hattet. Vom Tobias, der sich das Buch gekauft hat beim Rundschau-Shop in Galdorf, das einzige Exemplar, das da lag. Und war total begeistert, auch vom Einband und natürlich auch von den Bildern und von den Rezepten. Und er hat einen Tipp an dich, David, deswegen habe ich das Feedback heute auch dabei. Er hat nämlich sein Mehl in große Weggläser und die mit schwarze Klebeetikette versehen, wo der Mehlname draufsteht.
Ach, dass das nicht passieren kann.
Das bezieht sich auf deine Verwechslung mit dem Sauerteig.
Ja, danke.
Also auch ein Tipp an alle Hobbybäcker, große Weggläser und schwarzes Etikett. Aber du hast es inzwischen so, glaube
ich, oder? Ich habe so, ja. Und es war schon immer so, aber ich weiß gar nicht, warum das halt passiert ist. Aber redet ruhig drauf rum, das ist in Ordnung.
Dann haben wir eine E-Mail gekriegt vom Ralf, die auch schon etwas älter ist, und er grüßt sehr herzlich aus Norwegen.
Ach.
Jo.
Habe ich die gelesen? Ich vermute nicht, nein.
Echt?
Aus Norwegen, schön.
Ja. Grüße zurück nach Norwegen, sehr schönes Land, waren wir vor 6-7 Jahren mal im Urlaub.
Echt? Okay. Ja. Ich war noch nie in Norwegen.
Ja. Er schreibt, kann zwar nicht mithalten mit Australien, aber sehe gar nicht so. Und wir sind ein fester Teil seines Abendessens und wir hängen stets gerne virtuell an euren Lippen. Und hier haben wir jetzt auch eine Frage dabei. Wenn ich meinen Sauerteig erneuere, auch wenn er dann relativ fest ist, wird er im Laufe der Tage immer flüssiger, weicher. Ist das normal? Und wenn ja, wie erklärt sich das? Er funktioniert ja trotzdem. Ich wüsste halt gerne, wie das so zusammenhängt. Wir sind keine Bäckerbacken, aber unser Brot seit Jahrzehnten selbst, denn die Brotqualität in Norwegen ist ein trauriges Kapitel.
Echt? Ich habe gedacht, dass in Skandinavien oben das relativ gut ist. Nee,
also da, wo ich tatsächlich in Norwegen damals im Urlaub war, habe ich festgestellt, dass es gar keine Bäckerei gibt. Also korrigiere mich gern, Ralf, wenn ich jetzt falsch liege. Das ist nur mein Eindruck, den ich da aus dem Urlaub mitgenommen habe. Aber da wird nur im Supermarkt Brot gekauft.
Ah, okay.
Also das war richtig übel damals.
Ich muss gerade überlegen, ich war ja mal auf Island und ich meine, dass es da ähnlich war, dass es auch nur Brot im Ich war in so einer kleinen Bäckerei, das war aber wirklich was Spezielles, aber sonst meine ich, dass es auch so ist.
Ja, vielleicht gibt es, weißt du, gerade in die Städte oder so, könnte mir schon vorstellen, dass es da noch so Konzepte gibt, aber ansonsten gibt es eigentlich im Prinzip keine Handwerksbäcker dort. Zu der Frage mit dem Sauerteig, ja, das ist ganz normal. Wenn man den Sauerteig ansetzt, ist der relativ fest und der ist am nächsten Tag, wenn er reif ist, schon deutlich, deutlich weicher. Wie erklärt sich das? In dem Sauerteig sind ja ganz viele Bakterien, Enzyme, die da arbeiten und die da ihre Arbeit verrichtet. Und unter anderem wird einfach auch das Klebereiweiß abgebaut und dadurch wird die Stabilität und die ganze Standfestigkeit des Sauerteigs natürlich verringert. Und das ist aber überhaupt gar kein Problem, weil,
ja, witzig,
wie er schreibt, funktioniert er trotzdem und alles gut.
Witzig, ich habe Jürgen jetzt am Wochenende mal refreshed und genau das gleiche Phänomen. Also ich habe ihn dann auch vorgestern dann so beobachtet, er war richtig fest und so langsam wird er aber wieder richtig schön flüssig.
Genau, also brauchen wir jetzt nicht zu fachlich aushole, aber die Stärke wird abgebaut, das Klebereiweiß wird abgebaut durch die Amylasen, Proteasen und dadurch…
Ja, wird einfach die Stabilität. Zum Glück müssen wir nicht so fachlich weitergehen.
Nee, das war ja jetzt nicht richtig fachlich. Oh ja. Aber ich muss es ja schon richtig sagen, ne? Dass meine Bäckerkollege nachher sagt, der hat ja gar keine Ahnung.
Stimmt, ja. Ja, absolut.
Die Stärke heißt nämlich Amylose und das Enzym dazu heißt immer Amylase, also immer mit Ase. Eiweiße sind die Proteine und das Enzym dazu heißt Protease.
Hätte ich in der Schule früher aufpasst, hätte ich das auch wissen.
Das weiß ich, ja, vielleicht in der Berufsschule.
Ja, das meine ich, ja.
Gut, das waren unsere zwei Feedbacks für heute. David, was gibt's bei dir Neues?
Ich habe am Freitag ein großes Dinner veranstaltet.
Ihr habt es gesehen auf Insta?
Ja, und zwar machen wir hier bei uns in der Agentur, wir sind ja 4 Leute, haben wir das perfekte Via-Dinner ausgerufen. Heißt, jeder muss jeden mal einladen, muss ein 4-Gänge-Menü kochen und alles drumherum vorbereitet. Das Menü bleibt so lange geheim bis am Freitagmorgen, dann muss eine Menükarte verteilt werden und dann wird das Ganze bewertet. Also es gibt in Summe 100 Punkte. Es gibt die 4 Gänge, werdet jeweils mit 10 Punkte Optik und 10 Punkte Geschmack bewertet. Also sind wir in Summe bei 80. Dann gibt es noch Gastgeberqualität mit 10 Punkte und Gesamtatmosphäre mit 10 Punkte. Und angefangen hat
vor. Das sind jetzt keine 100 Punkte.
Ah doch, bei jedem Gang kannst du 20.
Ach so, bei jedem Gang, ja, okay. Mhm.
Und dann halt Gastgeberqualität und Gesamtatmosphäre. Und vor 2 Wochen hat die Anna angefangen, unsere Grafikerin, und die hat halt wirklich vorgelegt. Ey, das war halt echt, also da ging, glaube ich, jedem von uns nochmal so richtig die Pumpe, weißt du, wo jeder dachte, oh, verdammt, das ist richtig übel. Und mein Menü stand schon und ich habe dann aber echt so noch so das ganze Wochenende überlegt, so, boah, ich muss das noch machen. Weißt du, dann, also sie hatte das Thema Asien, also ich hatte kein Thema, aber sie hatte das Thema Asien und wahrscheinlich hat sie so Matcha-Praline gemacht und also alles mögliche, das war völlig abgefahren. Und halt auch richtig durchgestylt, weißt du, so mit, und ja, und dementsprechend habe ich mich dann halt auch ein bisschen ins Zeug gelegt. Also ich habe meine Menükarte, die waren auf so einem speziellen Leinenpapier gedruckt, habe mir extra Papier bestellt und habe die dann so ausgeschnitten und habe dann da so eine Trockenblume
reingesteckt. Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass du so Geschäftskurse machen konntest.
Ja, lass mal unkommentiert. Und ja, und dann habe ich mein Menü vorbereitet. Also es ist schon, du glaubst nicht, was für 4 Leute, 4-Gänge-Menü, was das für Arbeit bedeutet.
Doch, glaube ich schon.
Donnerstagabend stand ich bis 11:30 in der Küche und am Freitagmorgen bin ich 5:30 aufgestanden, um meine Baguettes zu backen. Deine Baguettes, nach deinem Rezept, mit über Nacht im Kühlschrank. Alles cool und mein Menü sah wie folgt aus. Es gab zur Vorspeise gab es eine Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch, mit Garnelenspieße. Dann gab es so ein karamellisierter Ziegerkäse, Thymian-Ziegerkäse, mit so einem fruchtiger Salat, so mit Birne drin.
Mega.
Und aus den Baguette, die habe ich geschnitten und dann mit so einem Olive-Knoblauchöl eingriebe und dann im Backofen noch backe. Zur Hauptspeise, da ging mir richtig die Pumpe, Steinpilz-Risotto, weil das halt auf Punkt hinzukriegen, das war echt krass. Und dazu noch Basilikum-Hähnchenbrust, also in so einer Basilikum-Marinade so 6 Stunden drin ziehen lassen, richtig geil. Und zum Nachtisch gab's den fruchtigen Apfelkuchen aus dem Backbuch in einer ganz, in kleiner Form. Also ich habe mir da so 8 cm Ringel gekauft. Und das mit selbstgemachten Vanilleeis aus meiner gute alte KitchenAid. Burner, absoluter Knaller. Also es war wirklich richtig, richtig cool. Und vor allem der Apfelkuchen wirklich richtig gut. Also im Endeffekt musst du dir vorstellen, ich habe genau die Menge gemacht, was im Backbuch stand. Hab dann halt 6 so kleine Mürbteigböden gemacht, hab dann die Apfelmenge rein, wobei da halt 1 Kilo aus dem Ding zu viel ist, aber ich habe den kompletten Guss verbraucht für die 6. Und es war sowas von geil. Also klar, Zucker, Butter, es gibt halt alles. Und richtig gut, und am nächsten Tag hatte ich einfach ja noch Äpfel übrig und noch Mürbteig. Dann habe ich einfach nochmal einen Guss gemacht und habe nochmal 6 von den Törtle dann gemacht oder Küchle. Und mein Schwiegervater hat auch gesagt, absolute kondierte Qualität. Aber das war wirklich super lecker. Also wow. Das Dessert mit dem Kuchen, das war echt gut.
Und ja, ich habe jetzt eher Lust auf das Risotto, ehrlich gesagt.
Ah, das Risotto war auch echt gut. Also ich muss wirklich sagen, ich bin da wirklich, ich finde es total gut in alle Varianten. Und ich bin da wirklich so, ich war wirklich gut vorbereitet. So, weil ich irgendwie dachte ich, okay, wenn ich gut vorbereitet bin, dann muss es halt einfach auch flutschen. Und das war ähnlich, wo ich für dich Pizza oder für euch Pizza Bagger habe. Das hat Gott sei Dank alles funktioniert. Es war so, wo dann der Hauptgang fertig war und das alles auf Punkt gut war, dachte ich, geil, okay, super. Und beim Nachtisch dann auch so, die kleine Kuchen, Apfelkuchen ging einfach raus aus der Form, die sahen super aus, das Eis ließ sich perfekt portionieren, also von der Cremigkeit her. Super, ja, und jetzt warten wir ab, was die Punkte machen. Also diese Woche ist Pause, weil zwei meiner Mitarbeiter im Urlaub sind. Nächste Woche geht es dann weiter und dann kommt der Michi, der was den Podcast auch immer schneidet, dran und dann ist die große Verkündung.
Und was kriegt der Gewinner?
Ruhm, Ehre. Ein Riesenpokal, ich habe schon geguckt, das ist wirklich so ein Riesenpokal. Genau, und das, ja. Aber es macht wahnsinnig Spaß tatsächlich und es ist auch echt cool, weil jeder sich ja total viel Gedanken macht. Also, oh, mein Menü steht schon, ja, aber ich muss in meiner Hauptspeise noch ein bisschen feilen. Weißt du, das ist so cool. Richtig cool. Also so auch fürs Teambuilding und so ist das echt eine richtig, richtig coole Sache.
Aber ist das nicht unfair, wenn dann, also traut sich ja niemand dann beim Chef schlechte Bewertung zu geben, oder?
Nö, das ist ja komplett anonym.
Anonym?
Also, das ist komplett anonym, ja, ja.
Bei vier Leute.
Ja, ja, und jeder muss dann die Bewertung von jemand anders auswerten, sodass man nicht sagen kann, hey, guck mal, die Schrift, das ist ja Ding. Also das wird komplett. Beziehungsweise ich habe mir noch überlegt, wenn nicht wir, wer dann, also ob man nicht einfach eine Online-Umfrage machen, weißt du, wo es dann online bewerten kannst und dann kriegst du anonym eine E-Mail, dann ist er noch anonymer, weißt du, und dann mal gucken.
Also das habt ihr quasi noch gar nicht gemacht. Jeder hat sich seine Punkte notiert, aber ihr habt noch nicht ausgewertet.
Nee, das wird alles zum Schluss gemacht.
Cool.
Ja.
Richtig cool.
Also wirklich als Team-Event wirklich super. Kann ich echt nur empfehlen. Das ist richtig cool und das haben wir vor einem halben Jahr ausgemacht und irgendwann haben wir gesagt, komm, jetzt Butter bei die Fische, jetzt machen wir mal Termine aus. Und jetzt im Herbst ist soweit und.
Ja. Aber ist ein bisschen unfair für die, wo anfängt, oder? Weil die anderen können sich ja dann noch ein bisschen.
Haben wir ausgelost.
Wir
haben ausgelost, wer dran ist. Das war, am Anfang hat jeder gedacht so, boah, Gott sei Dank, also Michi zum Beispiel, Gott sei Dank bin ich zum Schluss dran. Mittlerweile denken sie sich so, oh fuck, ey. Der Druck wird halt immer höher.
Messlatte liegt hoch.
Die Messlatte liegt halt echt immer höher. Und von dem her, ja, warten wir ab.
Machen wir Schluss, gehen wir Risotto essen.
Jetzt hör mal auf, gehen wir Risotto essen.
Ich habe jetzt richtig Lust auf Risotto.
Ich habe mir echt überlegt, Risotto, also vielleicht hat einer von unseren Hörern einen Tipp dafür, wie kann man Risotto vorbereiten? Weißt du, du hast ja ganz lang einfach nur immer mit der Brühe dann noch köcheln, 40 Minuten ins Summe. Aber kann man das vorbereiten und dann irgendwie weitermachen, sodass du dann nachher nur 10 Minuten brauchst? Weil ich habe es tatsächlich dann frisch gemacht. Ich habe dann wirklich so gesagt, hey Leute, man muss ja eh Pause machen, der Magen muss ja verarbeiten und so. Und dann braucht man einfach eine halbe Stunde Pause, bis der Hauptgang dann fertig ist.
Da bin ich völlig blank.
Also interessant, echt interessant.
Also was das Kochen angeht, bin ich ja nicht so der Crack.
Ja.
Bin da eher von der verzehrenden Abteilung.
Also falls da irgendjemand von unseren Hörern einen Tipp hat, immer her damit, weil das würde mich echt interessieren, wie man Risotto vorbereiten kann und dann wirklich innerhalb kürzester Zeit fertig kriege.
Also das wird jetzt demnächst auch mal machen, du.
Ja.
Noch nie selber gemacht.
Aber wie gesagt, also wenn ihr ein kleines Team am Start habt, dann macht das mal. Das ist echt fürs Teambuilding wirklich cool. Und ist halt ein Riese-Event. Klar, bei mir gab es halt auch noch Wein ohne Ende. Ich habe gesagt, ihr seid alle dicht bis zum Hauptgang.
Dann wird die Bewertung besser, meinst du?
Ja, klar, hat nicht ganz funktioniert, aber trotzdem, ja.
Ja, wie war die Resonanz?
Du,
die erste.
Wie gesagt, ich bin der Chef von dem Laden, bisher war sie gut. Ich weiß nicht, wie viel da davon wirklich echt ist, aber nee, also es war wirklich gut und war wirklich ein schöner Abend. Das war wirklich top.
Cool.
Ja, nee, also kann ich wirklich nur empfehlen, das ist echt cool.
Richtig coole Idee, muss ich echt sagen, ja. Was ich am Wochenende gemacht habe, war nicht Risotto kochen, aber ich habe Pizza backen mal wieder.
Ja, erzähl. Ich bin gespannt. Ich
habe nochmal bei dir paar Facts abgefragt, wie viel Teigruhe und so, weil die Situation war die, am Sonntagmorgen Frühstück haben meine Kinder gesagt, können wir heute mal wieder Pizza backen? Und dann war es aber schon 10, muss ich gestehen. Und dann habe ich gewusst, okay, Teigruhe 10 Stunden, glaube ich. Reicht nicht mehr, aber ich habe dann einfach die Teigruhe verkürzt auf 8 Stunden. Und ich habe das Friesinger-Mehl ja bestellt, die 25 Kilo, die erste drei, weil ich habe ja dann wieder das Problem, ich habe ja daheim keine Küchenmaschine, also keine Knetmaschine. Ich musste den Teig ja dann in der Bäckerei machen und habe gesagt, okay, ein Kilo gehen, also drei Kilo gemacht und habe mich an deine Rezeptur gehalten, die du ja hier im Podcast neulich auch gesagt hast, und habe die Teigruhe einfach reduziert, statt 4+6 Stunden, 4+4. Und habe mir dann echt so Wecker gestellt, über den Tag verteilt, Teig zusammenlege, abwiege, Pizza backen. Und das Ergebnis war richtig, richtig gut. Yeah. Ja, ich habe sogar deine Tomatensauce gemacht von Bernhard. Übrigens hat mir ein Hörer neulich erzählt, wir haben hier sehr über Bernhard gesprochen und er hat sich die Folge angehört und hat sie immer Facebook Bernhard Grill angezeigt.
Echt?
Ja. Also wir haben kein Geld dafür gekriegt,
nein,
das nochmal an dieser Stelle zu sagen.
Nein.
Wir wollen nicht wissen, was da alles,
was da dahinter steckt,
da alles läuft. Genau. Ja,
auf gar keinen Fall.
Ich habe die Pizzasauce gemacht, die war super und es war einfach cool. Ich bin Sonntagmittags im Garten, habe Tomate geerntet, Wir haben richtig viele Tomaten dieses Jahr und habe dann alles zusammengeschmissen. Also wir haben verschiedene Sorten, große, kleine, gelbe, rote. Und habe dort die Pizzasauce gekocht. Das hat echt richtig Laune gemacht. Wenn man dann wirklich so in den Garten geht, die Tomaten waren dann noch warm so von der Sonne, gell, habe die abgewaschen, habe die geschält, also überbrüht und geschält und so weiter. Und habe da die Sauce gekocht, habe ich auch so noch nie gemacht, muss ich gestehen. Und das war richtig, richtig lecker.
Das macht schon einen Unterschied, gell? Das ist Wahnsinn.
Ja.
Ja, absolut. Hast du die dann morgens gekocht, oder? Und hast du dann
so ein bisschen ziehen lassen? Nee, in dem Rezept steht ja, man soll es durchziehen lassen. Es ging halt alles nicht, weil ich hätte auch keinen frischen Knoblauch da. Habe dann halt getrocknet genommen und das ging halt nicht, weil die Kinder oder weil man die Idee halt spontan hatte. Aber da steht ja auch, dass man die gut aufheben kann. Also,
ja, locker.
Und ich habe dann auch deinen Tipp, also zum Mehl, das war top. Also es hat richtig gut funktioniert. Der Boden war nicht ganz so geil wie bei dir. Ich könnte mir vorstellen, das liegt vielleicht tatsächlich am Holzofen jetzt noch vollends. Oder ja, dann haben wir sie vielleicht zum Teil auch zu dick belegt. Die Kinder legen natürlich dann auch immer gern viel drauf und so. Da muss ich noch ein bisschen feilen. Aber ansonsten war das eine richtig runde Sache. Und ich habe dann auch deinen Tipp verfolgt, noch mit der Nutella-Pizza zum Schluss. Hatte aber keine Banane da, weil, wie gesagt, war alles spontan. Aber wir haben uns nur mit Nutella begnügt und
das reicht auch,
war alles gut. Und dann hattest du ja den Tipp, oder hattest du ja gesagt, man muss dann die Luftlöcher rausstupfen. Und ich hab noch reinguckt, ja, da war es noch flach. Und drehe mich um, auf einmal fängt es an zu stinken, gell, dann ist die hoch an die Heizschlange. Und da habe ich so ein schönes U drin. Genau, das war dann ganz witzig, aber hat ein bisschen gestunken. Also es ist krass, wie das dann hochgeht. Bei der zweiten war ich dann.
Was für eine Temperatur hast du eingestellt bei deinem?
420.
Ja, okay, ja.
Genau. Das ist vielleicht auch noch da muss ich auch noch ein bisschen feilen. Vielleicht muss ich noch 10 Grad runtergehen oder 15, 20 Grad. Weil sie war zum Teil relativ, ja klar, schnell durch. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, aber ich schätze mal so 1,5, 2 Minuten. Ja, eher 2. Und war dann nicht ganz so knusprig. Also ich vermute, dass ich da vielleicht mit der Temperatur noch ein bisschen runtergehe, dass sie noch vielleicht ein paar Sekunden länger drin ist und nicht so dunkel wird.
Ja, hört sich gut an, ja.
Aber sonst war das eine rundum gelungene Geschichte. Also meine
Sehr
Tochter hat
gut.
zumindest nicht gesagt, sie bestellt die nächste wieder in der Pizzeria.
Das hört sich gut an. Sehr gut. Ich freue mich auf die Gegeneinladung. Bis der Druck
aufbaue. Da warten wir, bis der Holzofen
Ja, da auf ist. jeden Fall, klar. Ja.
Ja, wir haben in der letzten Folge ja die Frage noch in die Runde geworfen, warum der Hefewürfel 42 Gramm hat. Und ich habe natürlich auch die ein oder andere Schelte bezogen vom Bäckerkollege, warum ich das denn nicht weiß. Witzigerweise war die erste Antwort, die ich gekriegt habe, von einer Bewerberin, die sich bei uns beworben hat und die auch den Podcast hört. Und die hat mir das erklärt. Und zwar ist die Antwort, dass früher die Hefe immer beim Bäcker gekauft wurde und der hatte 500 Gramm Würfel oder 1000 Gramm Würfel und hat die immer in 12 bzw. 24 Stücke geteilt. Vermutlich, denke ich mal, nicht in 10, weil früher halt das Dutzend ja das Maß war, mit dem er gerechnet hat. Schätze ich jetzt mal. Oder ja, war auch ihr Vermutung. Und 500 durch 12 gibt nun mal
41,6.
Völlig ohne Vorbereitung gewusst, oder?
Ah, Hammer, oder? Ich bin ein Genie im Kopfrechner, ja, klar.
41,666.
Ja.
Genau. Also, und das ist die Geschichte, wahrscheinlich jetzt alle gewusst, außer mir.
Aber das mit dem Dutzend, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, weil ich habe gerade gedacht, so, warum zur Hölle tut man das dann einfach durch 10 Teile? Aber klar, logisch, Dutzend war ja früher das Maß der Dinge, ja.
Das sind wiederum jetzt nicht alle dazu geschrieben. Also, vielleicht wird der eine oder andere trotzdem noch ein bisschen mehr wert und so ein bisschen unnützes Wissen für die Pause. Ja, dann war ich letzte Woche ja auch in Weinheim.
Ja, stimmt. Erzähl, wie war's?
Ja, es war okay. meine Facharbeit ist fertig, endlich. Ich habe sie abgegeben. Ich bin bei weitem nicht zufrieden, aber irgendwann muss man einen Knopf hinmachen und muss Aufwand gegen Ertrag nochmal gegenrechnen und sagen, okay, es gibt auch noch was anderes.
Aber ich glaube, es geht auch jedem so, oder? Wenn jemand, ich
Wahrscheinlich.
glaube, jeder, der eine Bachelorarbeit schreibt, ich habe das nie gemacht, aber ich glaube, jeder, der kommt irgendwann an einen Punkt, wo er sagt, okay, jetzt reicht's einfach so. Aber
ja, man muss einfach sehen, dass es einfach ja nebenher im Prinzip läuft. Von dem her bin ich in Summe schon zufrieden mit dem Endergebnis. Aber es war noch sportlich. Also ich musste es Freitag 10 Uhr wegschicken an die Druckerei, damit ich es montags wieder habe, um dann Dienstag frühs nach Mannheim zu fahren. Und habe gemerkt, okay, ich schaff's nicht auf 10 und habe dann angerufen in der Druckerei und habe noch 12 verhandelt.
Okay.
Und dann war 11. Und dann war die Arbeit fertig und ich musste nur noch das Hochladen und das Deckblatt konfigurieren. Um 11.56 Uhr habe ich auf Senden gedrückt. Also das war noch Nervenkitzel.
Ja.
Und dann hat er kurz nach 12 die Druckerei angerufen und gesagt, ja, hier und da, ich habe vielleicht bei der Formatierung was übersehen, weil da ging es darum, erst wollte ich es zweiseitig drucken, dann einseitig mit der Kopfzeile und so. Okay, dann habe ich gesagt, okay, darf ich es nochmal schicken in 5 Minuten? Habe das nochmal geschwind geändert und um halb eins dann nochmal geschickt. Und es kam tatsächlich am Montag mit dem Express die Facharbeit. Wow. Ja. Okay. Dann habe ich es, mir musste es ja dann ja erst donnerstags abgeben, ich bin ja immer 3 Tage in Mannheim. Und ein Kollege von mir hat dann wirklich am Donnerstagmorgen, als wir schon im Unterricht saßet, haben wir angerufen, hey, wo bist denn du? Weil der hat gefehlt. Und dann hat gesagt, du, ich bin noch in der Druckerei in Weinheim in der Stadt. ich komme später. Also ja, es war für viele einfach, glaube ich, herausfordernd. Und ja, aber ich glaube.
Gut, ich meine, ihr seid halt alles Bäcker, ja. Und ihr schreibt halt jeden Tag mal so eine Facharbeit, von dem her. Und halt auch mit Druckerei zu tun habe und so. Das ist ja auch noch was ganz anderes, ja. Also von dem her kann ich mir das schon vorstellen, dass es.
Ja, und viele haben halt tatsächlich noch einen Betrieb nebenher. Beziehungsweise arbeiten, wenn sie keinen Betrieb haben, arbeitet sie in irgendeiner Führungsposition und von dem her schauen wir mal, was das Ergebnis bringt und genau.
Wie zufrieden bist du, also jetzt inhaltlich so, weil du vorher schon gesagt hast, ja, ihr habt einen Punkt gemacht, aber so, bist du gute Erkenntnisse gekommen oder wo du dir von Anfang gedacht hast, dass dabei rauskommt?
Jein, okay. Also ich kann ja kurz ein bisschen ausholen, wir sind ja auch viele Hobbybäcker und Bäckerinnen hier in der Hörerschaft. Mein Thema war ja das Brotbacken aus gekeimtem Mehl. Also sprich, Getreide wird zur Keimung gebracht, wie man es kennt, so von Sprosser oder so. Dann wird es wieder getrocknet und vermahlen. Also sprich, das Mehl ist quasi aus Getreide gemahlen, das vorher schon wieder gekeimt hat. Und Hintergrund oder meine Idee war eigentlich, rausfinden, ob durch die Keimung Leute, die Brot schlecht vertraget, besser vertraget. Weil es gibt die Theorie, dass sogenannte ATIs, das ist eine Abkürzung für Amylose, frag mich nicht ganz genau, das sind Fraßschutzstoffe, die am Getreide sind, quasi als natürlicher Fraßschutz. Und es gibt die Theorie, dass durch Keimung diese Stoffe abgebaut werden und dass diese Stoffe unter anderem auch dafür zuständig sind, dass manche Leute Brot oder Getreide, Weizen allgemein schlecht vertraget, schlechter vertraget. Und das war mein Anspruch oder mein Antritt und das musste ich aber relativ schnell vergesse, weil das ist so wissenschaftlich, das kann ich gar nicht. Also ich habe dann mit der Uni Hohenheim war ich dann in Kontakt und der Professor Longin hat mir empfohlen, da die Finger wegzulassen, weil das einfach ich gar nicht in der Kürze der Zeit aufarbeiten kann. Und es gibt auch sehr wenig Untersuchungen zu dem Thema.
Du willst ja dann auch wirklich eine Studie machen mit Menschen und
genau,
und so okay.
Das ging einfach nicht in der Zeit.
Ja.
Und was aber interessant war, im Zuge der Recherchen habe ich andere Dinge rausgefunden und dann war eben mein Thema trotzdem noch Brotbagger mit gekeimtem Getreide, aber welche Vorteile hat es technologisch zum Beispiel? Und da haben wir eben festgestellt, dass die Frischhaltung extrem gefördert wird durch Brot aus gekeimtem Getreide. Also ohne ein Brühstück zu machen oder Kochstück kann ich mit Brot aus gekeimtem Mehl Brote herstellen, die extrem saftig und lange frischhaltend sind. Das fand ich dann wiederum sehr interessant. Und auch noch ein paar andere Dinge. Das Volumen wird deutlich verbessert. Vermutlich dadurch, dass einfach der Zuckeranteil höher ist, weil die Stärke ja zum Teil schon abgebaut ist zu Zucker. Und der Geschmack ist interessant, weil so dieses Malzige einfach mit reinkommt. Und auch noch ein Punkt, Thema basische Ernährung. Brot aus gekeimtem Getreide sind basisch. Und oft, gerade Sportler ernähren sich basisch, weil die durch den vielen Sport ja oft übersäuert sind. Oder auch sonst Leute interessieren sich für basische Ernährung und die können ja immer kein Brot essen. Und weil Brot und Getreide immer säurebildend ist. Und genau, und das bin ich aber gerade noch am rausfinden, da suche ich noch ein Labor, wo ich das untersuchen kann.
Okay.
Und das wäre halt cool, weil basische Brote, das klingt ja auch schon extrem gesund, die schmecken auch meistens extrem gesund. Also es gibt schon so Produkte am Markt, die aber meistens ganz furchtbar schmecken. Und halt ein Brot zu entwickeln, das für die basische Ernährung geeignet ist und dazu noch schmeckt, weil Genuss ist ja erstmal, steht bei mir immer an erster Stelle, Ungesundheit in Verbindung, das wäre schon cool.
Okay, also heißt, du verfolgst das Thema auf jeden Fall noch weiter?
Ich verfolge das weiter, ja. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich für das Sommelier lerne. In 4 Wochen sind die schriftlichen Abschlussprüfungen. Aber wenn mal wieder ein bisschen Luft ist, werde ich an dem Thema dranbleiben.
Ja. Okay, cool. Ja, hört sich gut an. Spannend. Wann geht es in die Prüfungsphase?
Mitte Oktober ist das nächste Modul. Und genau, dann sind so die schriftlichen Abschlussprüfungen und im übernächsten Modul, beziehungsweise schriftliche Abschlussprüfungen und praktische. Und praktische heißt, wir kriegen 6 Brote vorgelegt, die wir optisch beschreiben müssen, die wir einkategorisieren müssen, was ist das für ein Brot, und die wir auch verkosten müssen und beschreiben müssen. Wir haben 30 Minuten Zeit für diese 6 Brote, dafür nicht weniger und nicht mehr Zeit verbrauchen. Und genau, das wird spannend, weil das sind dann auch solche Exote dabei wie Schüttelbrot oder Knäckebrot und ja, das wird dann spannend. Und dann ist nochmal 4 Wochen später, muss ich dann noch eine Präsentation halten zu meinem Fachthema. Und dann, wenn ich alles bestanden habe, gehen wir zu Johann Lafer in die Kochschule und das ist dann der letzte Tag.
Cool. Das heißt, also Ende des Jahres ist das Thema Brotsommelier durch.
Ja,
Geil.
Mitte November.
Ja, mega cool.
Und dann bin ich auch froh, ehrlich gesagt.
Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Ja, gut, ich meine, dann hast du 2021 auch echt was gerockt. Also, ich meine,
Ja.
Buch, Sommelier, App, Shop, Podcast hast du auch noch.
Ja,
Also, ja.
das war durch Zufall sind da viele Projekte zusammengekommen,
Ja,
die aber alle für sich Spaß gemacht haben, aber
ja. Ja,
vielleicht.
total. Aber cool, also mega, echt richtig cool. Verdammt, ihr habt mega gesagt, ich wollte es ja nicht so oft sagen. Als du dann in Weinheim warst, war das Brotforum da auch, habe ich gesehen. Was geht da so? Was ist das für eine Party?
Brotforum wird einmal im Jahr veranstaltet in Weinheim, wo spannende Leute aus der Brotbackszene da sind, oft auch Hobbybäcker mit involviert. Lutz Geißler war schon dort, Sebastian Deubel von der Brotbrüste hat gesprochen, unter anderem. Und das war interessant, weil es gab hitzige ja, Diskussionen, weil einfach verschiedene Philosophien da aufeinanderprallen, einfach aus ganz Deutschland. Brotpurist kennt man ja mit seiner Philosophie und dann aber einfach auch Filialisten. Jochen Gaue, sehr bekannter Bäcker aus Hannover Gegend. Und dann wurde einfach eifrig diskutiert. Themen Meisterzwang, Transparenz, Qualität, die Themen, die mich ja auch sehr bewegt und antreibt. Und da gibt es durchaus Nachholbedarf im Bäckerhandwerk und das war spannend. Wir waren ja nicht auf dem Brot, also wir waren ja nicht dort als Teilnehmer, aber wir haben in die Pause dann immer reingespickelt und es war schon interessant, was da so
Okay,
diskutiert
cool.
wurde.
Und das ist ein Tag dann.
Ein Tag, ja, wo
Okay,
einfach auch viele Brotsommeliers kommen, die schon Brotsommeliers sind, aber einfach auch andere Vertreter aus der backenden Zunft, auch aus der Zulieferindustrie. Es gibt dann immer noch eine Podiumsdiskussion zum Schluss. Und ja, da war schon Feuer drin. Aber das ist ja auch gut so.
ja, super, ja, ist ja top. Ja, dass da dieses Handwerk an sich ist im Wandel und ich finde es cool, wenn man da hitzig diskutiert. Also ich finde es super. Vor allem finde ich es gut, dass es dafür auch einen Platz gibt. Also vor allem halt auch ein Präsenzplatz und nicht irgendwie das Internet, wo jeder anonym irgendwie reinschreibt, sondern wirklich da ein fachlicher Rahmen. Finde ich
Absolut.
cool, ja. Nice.
Du hast das Wort mega gesagt. Das
Ja.
wäre vielleicht der Zeitpunkt, mal zu erklären, was man ab und zu mal bei uns im Podcast für Geräusche hört.
Ach so, ja. Also falls ihr euch immer mal wieder wundert, warum es sich so anhört, als wird es hier ein Delfin Geräusche von sich geben, das ist tatsächlich so. Und zwar ist es, hatte Migi das irgendwann beschlossen, dass wenn ihr hier durchaus ab und zu mal ein Schimpfwort von uns gebet, dann kommt ein Delfingeräusch. Also ich kann das ja mal demonstrieren, wenn ihr zum Beispiel sagt, so, dann ist jetzt, und, dann war das jetzt gerade ein Delfin. So, oder wenn ich sage, so ein blöder. Dann habt ihr jetzt wieder der Delfin gehört. Und zwar, der Michi ist ja einfach 10 Jahre jünger wie ich oder noch ein bisschen mehr. Das kommt aus SpongeBob, habe ich gar nicht gewusst.
Ach echt?
Ja, da gab es eine Folge, wo das auch mal so gepiept wurde. Und da hat er sich das abguckt und dachte, das findet er ganz cool. Und dementsprechend, also falls mir doch mal irgendwie ein Schimpfwort von uns geben sollte, dann hört ihr da einen Delfin.
Oder bei Mega hat das neulich mal gemacht.
Bei Mega hat er es neulich auch mal gemacht, genau. Also von dem her, der zensiert uns da. Genau.
Ja, völlig in Ordnung.
Voll, absolut. Ich find's cool. Aber manchmal erschrickt man halt ein bisschen, wenn das. Aber es weckt einen halt auch ein bisschen auf. Finde ich gut.
Ja, kommen wir mal zum eigentlichen Thema
Ja.
der heutigen Sendung. Wir sind in der letzten Folge der Buchwochen. Es reicht jetzt dann aber auch mal, gell? 6 Folgen, 6 Kapitel, 6 Rezepte. Wir haben durchaus spannende Sachen dabei gehabt. Und übrigens habe ich jetzt das Feedback gekriegt auch von meinen Mädels im Verkauf, dass die Aprikosenfeigen-Walnussstange sehr stark nachgefragt wird im
Okay.
Lade. Die Folge war, glaube ich, letztes Mal dran?
Letzte Woche, ja.
Letzte Woche dran?
Ja.
Und das war durchaus lecker. Wir haben heute Schoko pur dabei, die sogenannten Schokostreusel-Tartlets aus dem Kapitel Süßes, logischerweise. Wir haben 3 Komponenten von Schokolade. Zum einen den Schokomürbeteig unter drunter, dann die Füllung in Ganache und Schokostreusel. Mürbeteig haben wir letztes Mal schon ein bisschen was dazu gesagt. Ein paar Tipps, wenn man den einfach leicht ausrollen will, ist gut, wenn man den Tag vorher macht und kühl stellt.
Habe ich übrigens bei meinem Apfelkuchen ja auch so gemacht, jetzt bei meinem perfekten Dinner. Hat also perfekt Donnerstagabends gemacht, Freitagabends gebraucht. Großartig, super.
Genau, das ist ein ganz einfacher Trick. den viele sicher kennen, aber manche eben doch nicht. Und genau, dann tut man sich deutlich, deutlich leichter. Wir machen dann so einen Mürbeteig und rolle den aus und steche so runde Teile aus, die wir dann in so Tartlet-Förmchen legen. Wenn man keine so Tartlets-Förmchen hat, kann man auch irgendwie so, wenn man so flache Muffins-Förmle zum Beispiel hat, geht theoretisch auch. Schöner sind einfach diese Tartlets-Förmle, gibt es oft ja auch so im Verbund als Blech. Genau, und dann ist es gut, wenn man diese ausgerollte Tartlet-Förmchen in den Gefrierschrank legen kann, wenn man Platz hat. Und die durchgefriert, kann man dann auch super vorbereiten und dann tatsächlich in gefrorenem Zustand.
Warte mal kurz, wenn du
in den Backofen.
Darf ich kurz eine Rückfrage stellen? Mürbteig ist ein Schokomürbteig.
Ja.
Das heißt, ganz normales Mürbteigrezept und da dann Kakao noch dazu, oder?
Genau, also ich habe im Prinzip ein ganz normaler Mürbteig mit ganz leichtes Mehl reduziert. Also man sagt ja bei Mürbteig immer 1, 2, 3 Zucker, Butter, Mehl. Und wir machen hier 75 Zucker, 125 Butter und 210 Mehl statt 225. Und diese 15 fehlende Gramm ersetzen wir durch Kakao.
Kennst du das noch zu feinem Mürbteig?
Nee.
Zucker, Fett, Mehl. Also sind 1, 2, 3, weißt du? Zu feinem Mürbteig.
Das konnte ich mir immer so merken.
Das hat, also in der Schule hat man das, das ist was, was übrig blieb ist von vor 17 Jahren Bäckerausbildung.
Ja, besser wie nix.
Ja, gell? Aber, oder? Okay, dann alles klar, dann
dadurch. Genau, also einfach Kakao, ja, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, was hat man für einen Kakao, also zwischen 5 und 15 Gramm, sag ich mal. Wir nehmen Rezept hier nur 5, einfach, dass man auch den passenden dunklen Mürbteig dazu hat. Ja. Genau, und wie gesagt, dann die Förmchen in gefrorenem Zustand in den Backofen. Hintergrund ist der, wenn ich die Förmchen ohne Füllung backe, ist immer die Gefahr, dass der Rand runterrutscht oder nicht die Gefahr, der rutscht runter. Und wenn du die gefroren reintust, sind die Backe, bevor sie merken, dass sie runterrutschen könnten.
Okay. Und wie lange brauchst du die im Tiefkühler oder im Ding? Eine Stunde, oder?
Ja, genau. Also wir machen es im Geschäft jetzt in der Praxis so, dass wir die einfach einen Tag vorher vorbereiten, kurz und dann im Froster haben und am nächsten Tag einfach aus dem Froster dann raus und direkt backen. Kann man auch super vorbereiten. Wenn man sagt irgendwie, ich mache jetzt da keine 10 Stück oder 14 ergibt das Rezept, sondern nur für mich und irgendwie mein Partner oder Partnerin und brauche vielleicht nur 2 oder 3 oder 4, dann kann man das halt super vorbereiten. Okay. Genau, und dann machen wir die Füllung. Also wir backen diese Mürbteige quasi ohne Füllung ab. Man kann natürlich auch, also fachlich richtig wäre natürlich, wenn man Mürbteig blind backt, so nennt man das quasi, ohne Füllung, dass man den mit Kichererbsen zum Beispiel befüllt, dass quasi wie eine Füllung drin ist, die ich nachher dann wieder rausnehmen kann. Das wäre eigentlich fachlich richtiger, aber das mit dem Gefrierschrank ist einfach super, geht viel einfacher. Genau, dann machen wir die Füllung in sogenannter Ganache oder Ganache, je nach Schreibweise, manchmal mit G, manchmal mit C, je nach Sprache. Und zwar funktioniert es folgendermaßen, wir tun Sahne und Kuvertüre, nur Sahne in den Topf und koche die kurz auf oder ja, muss nicht richtig sprudeln kochen, so wenn es gerade so hoch kommt, runternehmen vom Herd, die Kuvertüre in die heiße Sahne einrühren und zwar so lang, bis die Kuvertüre komplett geschmolzen ist, also die Schokolade rein, rühre. Nicht aufschlagen, einfach mit einem Holzrührlöffel rühren. Aber so lange, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist. Das dauert kurz ein paar Minuten und dann kommt noch 60 Gramm Butter dazu. Das Rezept findet ihr natürlich wie immer in die Shownotes. Und das wird noch drunter gerührt. Ich schmilze natürlich auch sofort. Und dann glatt rühre, also nicht aufschlagen oder irgendwas, einfach nur glatt rühre, sodass keine Luftbläschen drin sind. Und dann diese Füllung in die Tartlets-Förmchen gieße und in den Kühlschrank stelle. Dann zum Abschluss machen wir Streusel, und zwar Schokostreusel, Schokomandelstreusel aus ungeschälte gemahlene Mandeln. Wir haben im Schokomürbteig auch schon gemahlene Mandeln drin und die kann man entweder geschält oder ungeschält nehmen. Sinnigerweise nimmt man einfach oben und unten das Gleiche, also beim Mürbteig und bei der Streusel, dass man nicht zweierlei kaufen muss. Das können auch geschälte gemahlene Mandeln sein, aber mit ungeschälte schmeckt es einfach noch ein Ticker besser. Butter, braune Zucker und Kakao. Alles zusammenmische und zu große Streusel knete und die Streusel praktisch separat backe. Einfach die Streusel auf dem Backblech verteile und kurz in den Ofen schiebe und backen. 10 Minuten und dann quasi, wenn die Füllung fest ist, diese Streusel auf die Füllung verteile und voilà. Schokostreusel-Tartlets.
Klingt richtig gut.
Ja, schmeckt auch richtig gut.
Richtig cool.
Und sowas finde ich auch cool. Zum Beispiel meine Mitarbeiterin und Co-Autorin Renate das Rezept haben wir, glaube ich, zusammen entwickelt, egal. Auf jeden Fall hat sie das dann auch mal, also wenn bei uns jemand Geburtstag hat, dann bringt er immer was mit. Oder meistens. Und sie hat dann diese Tartlets backen und hat die dann so einzeln verpackt und noch ein Bändel drumherum und eine Kerte dazu oder halt, weiß nicht mehr genau, kleine Anhänger dazu. Das ist halt richtig cool, weil das sieht mega aus und das ist irgendwie auch ein cooles Geschenk, so wenn man mal irgendwie eingeladen ist oder wenn man einen ausgibt. Das fand ich auch richtig cool und das sieht cool, gleich richtig gut aus.
Das ist ein schönes Geschenk zum Mitbringen zum Weitergeben. Das ist cool, ja, echt schön.
Aber man eignet sich auch sehr gut zum Selbessen.
Du durchaus, also ich kann mich noch dran erinnern, als ich die Fotos hier gemacht habe von den Schokotartlets, da war nachher nicht mehr so viel da zum Fotografieren. Also wenn das Foto nichts gewesen wäre, hätte ich ein Problem gehabt. Also, nee, wirklich.
Wie top. Ihr habt die Sache gegessen?
Alter, ich musste ja probieren.
Rechnung habe ich keine geschrieben.
Ich musste probieren, also bitte. Nee, also es war echt, es ist wirklich sehr lecker. Ja, doch.
Auf jeden Fall. Und ich liebe halt auch diese Füllung, also die kann man halt auch für viele andere Sachen noch nehmen. Also das ist schon richtig, ist was Feiß.
Auf jeden Fall, ja doch, klingt wirklich gut.
Top. Packt nach, schickt uns Bilder.
Ja.
Berichtet uns, ob es funktioniert hat.
Auf jeden Fall,
Was man super vorbereiten kann. Ja, das waren die Buchwochen. Und jetzt wissen wir nicht mehr, wie wir weitermachen.
Jetzt hören wir auf.
Nächste Woche haben wir einen Gast. Ja. Der erste Gast auf dem Oberbänkle. Wir haben uns ein paar coole, neue Features ausgedacht für Folge mit Gästen. Ihr könnt sehr gespannt sein. Und zwar besucht uns Christian Philips aus Waldmünchen. Wer Waldmünchen nicht kennt, ist nicht alleine.
Ich kann es auch nicht.
Es ist kein Wald bei München, sondern es ist irgendwo im Bayerischen Wald. An der
tschechischen Grenze
Genau. Ja. Im Landkreis Cham, glaube ich. Und er hat mit seinen Eltern vor 8 Jahren, also ziemlich zeitgleich mit uns, einen Betrieb übernommen. Und diese Übernahme lief vorbildlich ab. Und das interessiert uns. Und darüber sprechen wir, über das ganze Thema, natürlich auch über seine Sicht aufs Bäckerhandwerk. Aber vornehmlich geht es um das Thema Übernahme einer Bäckerei, einer bestehenden Bäckerei, was wir ja auch gemacht haben. Und bei Ihnen lief das wohl sehr, sehr gut und vorbildlich ab.
Und der Christian ist Konditormeister, korrekt?
Der Christian ist Konditormeister und Bäckermeister und hat sogar schon ein Jahr eine Kochlehre angefangen. Das habe ich auch erst gelernt, als er mir seinen Lebenslauf zugeschickt hat, in Vorbereitung auf die nächste Sendung. Und was Christian macht, ist irre, weil er hat eine Bäckerei mit einer Filiale und hat jetzt noch einen Pop-Up-Store nebenher, den er jetzt ein paar Monate betreibt. Und er macht Eis, er macht Schokolade. Die
Schokolade sind überragend
lecker. Er macht Marmelade, er macht Aufstriche. Also es ist irre, was er macht. Er hat einen Holzofen. Also spannende Themen, die wir beackern, wenn er kommt. Und da freue ich mich sehr drauf.
Ich habe noch 2 Fragen. Nummer 1, woher kennt ihr euch?
Wir kennen uns tatsächlich über den Jonas. Jonas Wagner, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Der Jonas hat mal 6 Wochen bei uns mitgeschafft. Der ist jetzt in Hessen bei seinen Eltern wieder zurück in die Bäckerei. Er hat nach der Meisterschule damals 1 Jahr oder 10 Monate durch Deutschland getourt, durch interessante Betriebe. Und nach uns ist der Jonas damals zum Christian gegangen und daher kennen wir uns.
Okay, und Frage Nummer 2. Wenn er aus dem hat er einen geilen bayerischen Dialekt?
Nein, weil er kommt aus Hessen ursprünglich.
Ah, verdammt.
Leider gar nicht. Ja. Das ist auch spannend. Also der Christian und seine Familie hatten jetzt früher eine Bäckerei in Hessen, die sie gepachtet hatten. Und dann hat es nicht mehr geklappt mit dem Pachtvertrag verlängern irgendwie. Und sind dann nach Bayern, um die Bäckerei in Waldmünchen zu übernehmen. Das wird er uns selber aber alles noch viel spannender erzählen können.
Ja, interessant, ja.
Also eine sehr interessante Story und wir tauschen uns immer mal wieder aus und ja.
Mega, cool.
Schon wieder das Wort. Ja, David.
Ja.
Was steht noch auf dem Plan?
Du hast noch handschriftlich 2 Sachen auf deinem Zettel.
Ja, richtig. Ich habe gestern neues Brot gebacken. Ein Ruchbrot. Aus Ruchmehl. Ruchmehl, wer das nicht kennt, ist eine Spezialität aus der Schweiz. Von der Typezahl wie unser 1050er ungefähr, aber anders formaler. Also im Prinzip genau gleich, aber von der Zusammensetzung her anders. Also mehr Schaleanteile drin und das Mehl kommt auch direkt aus der Schweiz, von der Grüninger Mühle. Und das gibt auch richtig cooles Brot. Also das schmeckt nochmal ganz anders, wie wenn man jetzt von uns einfach Brot aus dem 1050er Mehl macht. Hat eine richtig coole Porung, richtig saftig, fleischig. Also da werden wir weiter tüfteln und wahrscheinlich demnächst mal ein neues Brot auf den Markt bringen.
Okay, cool.
Das war lecker. Hätte ich was mitbringen können eigentlich heute.
Ja, warum machst du das nicht?
Weil ich habe einen Zwetschgeblunder mitgebracht.
Auch nicht schlecht. Ja, war super lecker übrigens. Das ist große Vorbereitung für unsere Blunderfolge. Die große Blunderfolge, die können wir jetzt mal ein bisschen anteasern. Die
können wir jetzt mal anteasern, da muss ich jedes Mal Blunder mitbringen. Und was ich noch erzählen wollte, wir haben heute zwei neue Bäcker-Azubis, hatten heute ihren ersten Arbeitstag bei uns. Das fand ich auch erwähnenswert. Also wenn noch jemand Ausbildungsstelle für nächstes Jahr sucht, wäre was frei. Und bin immer gespannt, wie das wird.
Wie sagt man so schön, läuft bei dir?
Läuft bei mir. Ja, leider haben wir keine Azubine für den Verkauf. Also das ist ja immer noch mein großes Herzensanliegen, dass wir mehr Azubis und Azubinen für den Verkauf gewinnen können.
Ja.
Weil das ist so ein schöner Beruf. Und leider wird er total oft falsch dargestellt in der Öffentlichkeit. Es macht so Spaß, Umgang mit Lebensmitteln, mit Leuten, mit Menschen unterschiedlichster Gattung, hätte ich fast schon gesagt.
Ja.
Einfach und immer mit Menschen und er ist auch gar nicht so schlecht bezahlt, wie man immer denkt. Also ein Azubi kriegt bei uns im ersten Lehrjahr 1.000 Euro. Hm. Ich denke, das ist besser wie nix.
Ja, auf jeden Fall, klar, logisch. Ja.
Und auch deutlich mehr, als wir damals im ersten Lehrjahr kriegt haben.
Ja, gut, das kann ich
Also wer da Lust hat, aber nee, ansonsten sind wir zufrieden. Zwei Azubis für die Backstube, eine Frau und ein Mann.
Super, ja, cool.
Die jetzt heute den ersten Arbeitstag hatte. Und das ist schon was Besonderes, so der erste Tag im Berufsleben.
Ja, das ist schon cool. Ja. Ich weiß noch damals, ich war total aufgeregt. Ich konnte nachts nicht schlafen, das war echt, und du musst ja um 3 Uhr aufstehen und anfangen.
Ja, das ist komisch.
Das war erster Arbeitstag in der Bäckerei.
Hast du um 3 Uhr angefangen?
3:30 habe ich angefangen damals.
Mit 16? Ja. Mhm. Ist gar nicht erlaubt.
Will ich auch was lernen? Das war damals die Aussage. Es war schon aufregend. Also ich weiß es noch. Und auch, wo ich dann später in der Bäckerei angefangen habe, wo wir zusammengearbeitet haben, war ich auch total aufgeregt dann. Also es ist echt Wahnsinn. Ich konnte nachts nicht schlafen und war, wie wird das? Kann ich mich da überhaupt? Keine Ahnung. Und das ist ja wirklich total, in der Schule bist du ja so irgendwie in deiner Komfortzone und dann gehst du ja wirklich völlig, also von dem her, eine Ausbildung anfangen in dem jungen Alter, ist schon echt eine Herausforderung, muss man tatsächlich sagen.
Sie sind beide jetzt erst 16 und haben um 7 Uhr angefangen heute erst.
Okay, ja.
Und müssen eine Stunde Pause machen am Tag insgesamt. Also da guckt man heute, glaube ich, deutlich mehr als früher. Übrigens, wir planen, das ist noch kurz als Info an alle da draußen, wir planen demnächst mal eine Folge mit zwei Gästen. Und zwar würde ich gerne mal zwei Mitarbeiter, / Mitarbeiterin von mir aufs Oberbänkle holen. Und wir wollen über das Thema sprechen, Ausbildung früher und heute. Also wie war das früher so mit Ausbildung und wie sollte es eigentlich heute sein oder wie ist es heute auch zum Teil? Da hat sich viel verbessert, glaube ich. Das war auch dringend notwendig und das finde ich auch mega spannend. Also selbst mir sind ja noch nicht so alt, ich glaube, das auch nicht mehr so ganz mitkriegt, wie es ganz früher war.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und das ist echt spannend.
Also wenn man das Storys von früher hört, das ist schon, denkst du, okay, alles klar. Das geht heute ja gar nicht mehr klar. Nee,
zu Recht.
Ja, total. Was geht am Samstag? Ich habe ja noch was auf dem Zettel stehen. Was du,
richtig,
wo treibst du hier rum?
Wir machen halt Werbung an dieser Stelle jetzt mal wieder. Und zwar für alle, die aus unserer Region hier kommen, den Podcast noch vor Samstag hören.
Ja, ich hoffe ja jeder. Also bitte. Donnerstags kommt er raus, Freitagmittags muss dann jeder gehört haben.
Am Samstag findet ein Genussmarkt statt in Schwäbisch Hall. Das passt natürlich sehr gut hier zu unserem Genuss-Podcast. Und zwar ist Hohenlohe ja eine Bio-Musterregion. Und es sind Betriebe ausgezeichnet worden mit dem Hohenloher Bierstand, unter anderem wir. Und es gibt einen Markt mit Stände dieser Betriebe. Ich glaube, inzwischen sind es gute 20, 25 vielleicht Betriebe, die ausgezeichnet sind. Es gab bereits eine zweite Auszeichnung dieses Jahr. Wir waren letztes Jahr dabei bei der ersten Auszeichnung. Und die findet auf dem Hallplatz statt. In Schwäbisch Hall. Und das lohnt sich, glaube ich, da mal drüber zu schlendern. Ihr werdet einfach 4, 5, 6 Sorte Brot dabei haben und Focaccia, die es ja eigentlich im Laden gerade schon gar nicht mehr gibt. Also heißer Tipp für alle Focaccia-Fans, von denen es ja deutlich viele gibt. Genau.
Von wann bis wann ist der?
Der geht von, ich glaube, um 10 Uhr geht's los bis 15 Uhr oder sowas.
Okay, okay.
Ja, also einfach mal reinschauen, kommt sicher auch noch in der Zeitung und Hohenloher Biosterne findet man da auch mit Sicherheit im Internet was.
Das hört sich sehr lecker an.
Ja.
Hört sich gut an. Ich bin am Samstag auf einer Hochzeit, deshalb werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich gucke deine Storys an. Berichte schalt bitte viel.
Ja. Auf jeden Fall.
Wie läuft eigentlich die Marktschwärmer-Thematik in Crailsheim?
Geht so.
Geht so, okay.
Ja, also Marktschwärmer, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Interessantes Konzept, wo einfach Leute über eine Online-Plattform sich Sachen bestellen können von regionalen Erzeugern, die dann alle gemeinsam an einem bestimmten Tag in einem bestimmten Zeitfenster die Dinge verteilt. Das hat ganz gut angefangen. Es hat jetzt über die Sommerferien deutlich nachgelassen, aber das sei wohl auch normal. Ist ja auch so, dass man dann auch viel selber im Garten hat und so. Also das sind dann nicht nur Backwaren, sondern eben auch Gemüse, Obst, Säfte. Also eigentlich ein total spannendes Konzept. Hab's ja schon mal gesagt, so ein bisschen das, die Vorteile von digital und analog miteinander kombiniert. Und jetzt schauen wir mal, wie sich's weiterentwickelt. Genau, das Schöne an dem Konzept ist aber, wenn es wirklich wenig Bestellungen sind und es lohnt sich für uns nicht, dort jetzt eineinhalb oder zwei Stunden vor Ort zu sein, dann kann man sich auch zusammentun und man verteilt dann für andere mit. Wir haben auch schon von der Weinhandlung, die dann irgendwie nur ein oder zwei Bestellungen hatte, die Produkte mitgenommen. Und andersrum, manchmal bringen wir es auch nur hin und es wird für uns verteilt. Aber coole Sache, bleibt mal dran.
Cool.
Also Werbung an dieser Stelle auch nochmal. Werbung.
Für alle Crailsheimer.
Für alle Crailsheimer, die in Crailsheim und Umgebung wohnen. Es gibt Grimmers Backwache auch in Crailsheim. Und zwar jeden Donnerstag von 17 Uhr bis 18.30 Uhr in der Metzgerei Betz. In der Innenstadt.
Schön.
Und viele andere tolle Produkte.
Sehr gut. Ich finde es schön, dass es solche Konzepte gibt. Ich finde es toll. Und dann wird Crailsheim auch endlich mal aufgewertet. Also,
übrigens, es ist in Planung eine Marktschwärmerei in Schwäbisch Hall.
Ah,
schön. Ich habe aber keine nähere Infos. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht genau wo. Aber ich wurde schon angefragt und genau, das nur so als Vorab-Info.
Wir können das ja auf dem Laufenden halten. Und weiterverfolge und unsere Hörer auf dem Laufenden halt, das so rum. Ja, finde ich nämlich auch echt coole Sache.
Das gilt halt leider nur für alle Haller.
Ja, gut.
Also wer irgendwo nicht in der schönsten Region Deutschlands in Hohenlohe wohnt, der hat halt Pech gehabt.
Da gibt's aber Bestellbrot.de.
Richtig.
Werbung Ende. Jetzt aber mal.
Jetzt reicht's.
Jetzt reicht's aber echt. Nee, super, du, ich würde sagen, das ist cool. Alles tolle Thema heute. Nächste Woche ein toller Gast. Ich liebe seine Instagram-Schokolade. Also ich habe mir echt die Woche überlegt, ob ich ihm anschreibe, so, hey, bring Schokolade mit, das sieht ja echt alles super lecker aus.
Stimmt, das können wir noch machen.
Das können wir echt machen, ja. Weil das sieht wirklich überragend lecker aus. Ich freue mich wirklich, ihn kennenzulernen und mit ihm ein bisschen zu sprechen, wie das war, von Hessen nach Bayern zu gehen und da eine Bäckerei zu übernehmen. Und es war cool, war schön und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.